Es gibt Situationen im Leben, wo die Vorfreude auf etwas viel größer ist als die Wirklichkeit. Da schaut man sich Kataloge durch, alljährlich im Frühjahr, wo verbringen wir unseren Urlaub? Und dann denkt man, okay, einmal Venedig sehen und sterben. So sagt man ja. Dann fährt man nach Venedig, kommt zurück und wird gefragt, sag mal, wie war's denn in Venedig? Und sagt er, ich bin wirklich beinahe gestorben, als ich die Preise sah. Ein Cappuccino 7 €. Also, wir haben manchmal eine Vorstellung von Dingen, die sind absolut positiv. Da gibt eine Empfehlung, Mensch, das Restaurant musst du gehen, das ist 3-Sterne-Koch, richtig. Geht man hin und wie war's? Ja, sagt er, also ein bisschen dünn am Teller, aber von der Preisliste gehoben. Und ich war schon drauf und dran zu fragen, ob sie mir Ketchup bringen können. Da war kein Geschmack drin. Aber hohe Küche. Wir haben Vorstellungen auch von unserem Leben, wenn wir jung sind, wenn wir in Ausbildung sind, wenn wir am Anfang des Berufslebens stehen, wenn wir vielleicht auch am Anfang der Ehe stehen. Wir denken, wow, Wolke 17, für mich gemacht, alles gut, alles schön. Und dann merken wir, irgendwie gibt es so eine andere Wirklichkeit, die so gar nicht in unsere Vorstellung passen will. Irgendwie passt das nicht aufeinander, ist das nicht kompatibel, was das Leben wirklich bringt und was meine Vorstellung war. Da haben wir die Vorstellung, wenn ich Ingenieur bin, dann, und man erstickt in der Routine oder man merkt, kommt abends nach Hause nach so den ersten Monaten und merkt, ja, die Arbeit ist so schlecht nicht, aber das, was mir Mühe macht und die Kraft zieht, sind die Kollegen und Kolleginnen und die Beziehung und diese Hackordnung und dieser Streit und diese Sätze, die immer irgendwie versuchen zu verletzen, zu treffen, wo einer sich vor dem anderen versucht, irgendwie zu produzieren und größer zu machen. Und Mensch, wenn er wenigstens richtig rechnen würde, müsste man es nicht zweimal machen. Also so, ne? Und man denkt, das habe ich mir so ganz anders vorgestellt. Paulus hat das Evangelium verkündet und hat von der frohen Botschaft gesprochen. Paulus hat ähnlich, wie wir gesungen haben, davon geredet, dass das Evangelium, wenn uns unser Herz trifft, uns erleuchtet und frei macht. Und dass Gott den Menschen segnet und dass Gott uns Vater wird. Lauter gute und positive Aussagen. Und in uns, und damals bei den Korinthern zum Beispiel auch, bildet sich so eine Erwartung und eine Vorstellung von dem Leben mit Gott, auch durch diese ermutigende und begeisternde Predigt des Paulus, wo wir den Eindruck haben, wer Gott im Leben hat, der läuft immer auf der sonnigen Seite des Lebens. Es gab früher mal ein Kinderlied in der Sonntagsschule, es ist in den letzten Jahren so ein bisschen verschwunden. Manche sind noch damit groß geworden. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Und man hat so festgestellt, ja, also immer fröhlich. Am Ende kann man sagen, gut, Licht an mir. Ich will das gar nicht. Ja, so, das ist ein Trotziges. Dann übernehme ich halt die Verantwortung dafür. Aber immer fröhlich, das ist meine Seite, aber alle Tage Sonnenschein, irgendeiner passt auf das Wetter nicht genügend auf. Ja, heute Morgen auch, kurz war die Sonne da, wupp, war sie weg. Da macht einer die Hausaufgaben nicht, sonst ne, müsste doch immer Sonnenschein sein. Und wir spüren, das macht uns Not. Unsere Vorstellung von einer Sache, ich will es konkreter fassen, uns wird es auch sensibel, unsere Vorstellung vom Evangelium und Leben mit Gott. Wenn man Gott im Leben hat, dann, und dann haben wir oft ganz vollmundige Versprechungen, dann geht es dir gut, dann bist du immer ausgeglichen, dann ist die Kraft immer da, dann ist tiefe, wenn wir es auf dem Gesicht nicht sehen, aber tiefe innerliche Freude da. Wir suchen ständig, wir finden sie oft nur nicht. Wo ist sie denn vergraben in mir, die tiefe Freude? Sie druckt gar nicht raus. Und wir merken irgendwann, wir müssen diese beiden Wirklichkeiten zusammenkriegen. Es leuchtet jetzt schon auf im Gottesdienst, diese Spannung zwischen, es gibt Zeiten, da fühle ich mich gar nicht fröhlich. Da bin ich alles andere als hoffnungsvoll. Da bin ich gereizt. Da ist mir eine Laus über die Leber gelaufen. Da bin ich grätig, mit dem falschen Fuß aufgestanden, unleidlich. Und man weiß manchmal gar nicht, warum. Und manchmal weiß man sogar, warum. Und man kann den Anlass nicht beseitigen, weil er hat getroffen. Irgendwas hat einen grundsätzlich geärgert. Kommt man zum Einkaufen, zum Auto zurück und entdeckt eine Macke. Fahrerflucht, Schaden, keine Ahnung. Man ärgert sich darüber. Und nicht nur mal geschwind, so, naja, nicht so. Man ärgert sich richtig drüber, bleibend. Man kämpft, dass es anders wird. Und man fragt sich, wenn man ganz ehrlich in sich reinhorcht, sag mal, Herr, passt da eigentlich einer nicht auf? Warum immer ich? Bis man halt die Kollegen und Freunde und Bekannten trifft, die sagen, guck dir mal mein Auto an, 12 Mal ist mir das schon passiert. Das tröstet ein wenig. Aber wie kriegen wir die Wirklichkeiten zusammen? Dieses lichtvolle, schöne Evangelium und unsere Vorstellung von dem, wie Evangelium sein soll und wie sich unser Leben nachher im Alltag wirklich präsentiert. Ich möchte uns mitnehmen in ein Kapitel vom Apostel Paulus an die Korinther. Ihr habt es in den Blättern oben draufstehen. 2. Korintherbrief im Kapitel 4. Ich lese uns einmal, weil es auch dann leichter zu verstehen ist, die Übersetzung. Da habt ihr die neue Genfer Übersetzung? Was habt ihr? Luther? Okay, ist auch nicht schlecht. Gut. Alles. 2. Korinther Kapitel 4, Abvers 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen. Oder vielleicht anders gelesen, derselbe Gott, der gesagt hat, es werde Licht, hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ja? Denn der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, also er hat gerufen, es werde Licht. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns die entstünde die Erleuchtung der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Genau, da haben wir Paulus sozusagen at its best, würde man heute sagen. Eine Konstruktion im Griechischen von lauter Hauptwörtern, die in Fallkonstruktion zueinander stehen und man muss dann gucken, wie man das aufspaltet. Ich lese nochmal die neue Genfer Übersetzung. Er hat es in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Also in uns entsteht die Erleuchtung, die Helligkeit, die Vorstellung Jesus Christus ist die Person, wo der Glanz und die Herrlichkeit und die Kraft und die Liebe und Gott selbst in der Gestalt Jesu Christi ist. Das ist etwas, was wir nicht selber machen können. Sondern was passiert durch das Werk des Heiligen Geistes, wenn wir uns bekehren? Wenn wir mit einem Mal entdecken, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus hat mich errettet. Jesus Christus ist für mich gestorben. Jesus Christus hat mich erlöst. Und das ist in der Regel in uns, wenn wir es verstanden haben, wenn wir es erleben, wenn es unser Herz berührt, etwas zutiefst Frohmachendes. Jesus Christus hat uns frei gemacht. Das ist für diejenigen eine gigantische Botschaft, die unter der Last ihrer Schuld leben oder in Gebundenheit sind, die niedergedrückt sind. Jesus Christus hat die Last von uns genommen. Wir sind angenommen. Menschen, die erlebt haben oder erleben mussten, dass sie vielleicht zu Hause erzogen wurden, dass immer nur auf Leistung geachtet wurde. Was bist du? Wer ist, bevor man nach Hause kam und der Vater vielleicht fragte, was für eine Note hast du geschrieben, gab es noch einen, der besser war als du? Ja. Da schreibt man vielleicht eine Eins, dann hieß es, was mit Sternchen? Man macht seinen Doktor mit Eins, aber nicht mit Summa Cum Laude, gell? Es gibt immer etwas, wo man nochmal eine reingewirkt bekommt. Immer etwas, wo man nochmal kritisiert wird. Und dann kommt die Botschaft von der Liebe Gottes, die mich annimmt, wie ich bin. Wow, was für eine Botschaft. Man kann es fast nicht glauben. Und Paulus macht deutlich, das ist die Botschaft, mit der wir unterwegs sind. Und dass wir das erkennen können, ist das Werk Gottes. Er ruft es in unser Herz hinein und wir können Jesus Christus erkennen als den, in dem Gott sich mitteilt. So weit, so gut. Nun haben wir uns eingelassen auf diesen Jesus in der Nachfolge. Und wir erwarten, die Sonne geht an. Morgens, mittags, abends und schlafbekömmlich auch nachts. Also rund um Sonne. Immer ausgeglichenes Leben. Immer positiv, immer Kraft, immer gut drauf, immer Halleluja. Und manchmal hat man den Eindruck, ich kann es nicht mehr hören. So ist doch das Leben nicht. Gut, das stimmt. Aber wir verkünden auch nicht das Leben so, wie es ist. Sondern wir verkünden Jesus Christus in diesem Leben, wie es ist. Wir verkünden die Botschaft von Jesus Christus und dem, was Gott uns in Jesus Christus zeigt, für das Leben, wie es für uns in dieser Zeit heute ist. Und da müssen wir ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten. Zuerst, das ist genauso befreiend und positiv, finde ich, dass die Bibel uns nicht abverlangt, dass wir die Welt in Farben malen, schöner, bunter, leuchtender, als sie wirklich ist. Sondern die erste Entdeckung ist, dass die Bibel recht nüchtern von diesen Dingen redet. Und erstmal deutlich macht, diese Diskrepanz, diese Spannung, diesen Unterschied zwischen dem Inhalt des Evangeliums auf der einen Seite und dem, was eure Lebenswirklichkeit auf der anderen Seite ist, diese Spannung ist eine wirkliche Spannung, die da ist. Und mit der hat jeder von uns zu tun. Paulus übrigens auch. Und der richtig fett. Paulus schreibt dann weiter. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns kommt. Erster Gegensatz. Wenn Gottes Wirklichkeit und das Evangelium vergleichbar ist mit Gold, mit ganz etwas Wertvollem, dann legt Gott dieses Gold und das Wertvolle in uns, jetzt kommt der Vergleich, wie in vergängliche, popelige Tongefäße, die man vielleicht beim Däner oder weiß welcher Gartenbauer auch sonst kauft, für 79 Cent. Wenn man sie fallen lässt, gehen sie kaputt. Oder wir könnten es noch drastischer sagen, Gott nimmt sein Gold und wickelt es in Altpapier. Das ist der Gegensatz. Und das Altpapier ist nicht böse. Das Altpapier ist einfach in Relation zum Evangelium, das sind wir. Wir sind gebrauchte Artikel in dieser Welt. Wenn wir Christus finden, haben wir schon einen Gutteil unseres Lebens hinter uns. Wir sind vom Leben nicht gemalt, sondern gezeichnet. Das ist ein Unterschied. Mehr oder weniger, gezeichnet vom Leben. Und Paulus sagt, schaut, Gott legt seine Herrlichkeit, legt sein Evangelium, lebt die Botschaft der Erlösung, der Vergebung, der Gnade, der Hoffnung, der Liebe, alles, was uns in Christus begegnet, legt er uns durch seinen Geist in unser Leben auch hinein. Und er macht deutlich, mit diesem Hineinlegen dieses Schatzes in unser Leben Wird aber unser Leben nicht auf einmal substanziell so verwandelt, dass wir selber nur Gold sind? Das ist ja unsere Imagination, unsere Vorstellung, dass wenn der Geist Gottes in uns kommt, dann würden wir gleich sozusagen auch gleich Gold. Nein, so ist das eben nicht. Gott legt seinen Geist in unsere irdischen Gefäße und jetzt bin ich mal ein bisschen mutig und damit beginnt ein Konflikt. Damit fängt sozusagen in Anführungszeichen unser Problem an. Dass wir nämlich uns angucken und sagen, hey, wenn ich mich angucke und wenn ich sehe, was du schenkst, ja, sagt dann der Herr so ins Herz, Geld, das ist ein Unterschied. Das ist einer. Jetzt könnte man sagen, Herr, warum machst du das? Und die lapidare Antwort wäre, weil ich dich liebe. Und wozu tust du das? Damit du einmal genau so bist wie ich, wenn wir uns im Himmel treffen. Das kriege ich nie hin, Herr, würden wir sagen. Das schaffe ich nie. Siehste, sagt der Herr, das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst, habe ich mir gedacht. Das schafft nämlich von euch keiner. Ich lege meinen Geist und meine Wirklichkeit in euch hinein und dann beginnt ein Prozess. Dann beginnt ein Weg, den wir gemeinsam gehen. Vielleicht sagen wir, hoffentlich geht das gut. Und Gott würde antworten, mach dir keine Sorgen, Stefan, das geht gut. Und ich würde fragen, warum? Und Gott antwortet, weil ich gut bin. Ob ich dich immer festhalten kann, Herr? Macht nichts, sagt der Herr. Ich sag dir, ich halte dich immer fest. Und so beginnt der Prozess, dass Gott uns in einen Weg mitnimmt, wo er uns abverlangt, ein paar Sachen zusammenzudenken. Und zwar vielleicht auch in der richtigen Reihenfolge zu denken, die wichtig ist. Aber das Erste, was wir entdeckt haben in unserem Text, ist, dass Gott deutlich macht, meine Wirklichkeit, mein Geist, meine Qualität, mein Leben ist substanziell verschieden von eurer Wirklichkeit und von dem, wer und wie du bist. Das ist wie Schatz im Tonkrug. Und nun geht es weiter. Paulus schreibt dann weiter. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Wie schreiben wir es hier? Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Das ist ein altes Wort, allenthalben. Und schon haben wir den Eindruck, damit haben wir nichts zu tun. Das ist so alt bin ich noch nicht. Moderner gesagt würde man sagen, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Ja, das stimmt. Und schon könnten wir unsere Liste abarbeiten von all den Schwierigkeiten, die wir empfinden. Auf der Arbeit, in uns persönlich, mit unserem Aussehen, mit unseren Vorlieben, mit unseren Träumen und Enttäuschungen, mit unseren Wunden und Kränkungen, mit unseren Sehnsüchten, mit unserer alltäglichen Wirklichkeit, die immer hinter dem Traum herhängt, den wir haben oder hatten. Wir werden von Schwierigkeiten bedrängt. Und Paulus sagt nicht, weil das so ist, lebst du nicht richtig. Weil das so ist, glaubst du nicht richtig. Weil das so ist, bist du nicht richtig vor dem Herrn. Sondern Paulus sagt, hey, das ist so. Wir werden, jetzt müssten wir einfügen, obwohl dieser Schatz von Gott in unser Leben gelegt ist, wir werden, obwohl der Schatz Gottes in uns ist, dennoch in dieser Welt von Nöten und Schwierigkeiten richtig bedrängt. Und zwar so, dass wir sagen könnten, mir bleibt fast die Luft weg. Es erdrückt mich. Aber Paulus sagt, nee, nicht wirklich, du bist noch dabei, du lebst noch. Wenn du tot wärst, würdest du es auch merken, aber nee, du bist noch lebendig. Du bist nur fast erdrückt. Aber es ist schwierig. Es ist richtig schwierig. Und dann sagt er weiter. Oft wissen wir nicht mehr weiter als Christen in der Nachfolge. Wir wissen nicht mehr weiter. Es ist zum Verzweifeln, würden wir sagen. Und dann heißt es aber bei Paulus, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt. Aber wir sind in dem Prozess der Verfolgung nicht allein. Wir werden von Gott nicht verlassen. Kann es noch schlimmer kommen? Klar, schlimmer geht immer. Wir werden zu Boden geworfen, sagt Paulus, und kommt doch nicht um. Jetzt sammelt er das Ganze nochmal, fasst nochmal zusammen. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Was Paulus jetzt macht, ist, dass er sagt, all das Leiden, all die Not, all die Probleme, all das Schwierige eures Lebens ist ein Stück Teilhabe am Sterben Jesu. Das bedeutet, Jesus Christus ist für alles gestorben, was widergöttlich ist, was ein Teil der gefallenen und versündigten und schuldig gewordenen Menschheit und Geschichte geworden ist. Dafür ist Christus gestorben. Und als Teil dessen, wofür Christus starb, nimmt Paulus auch das, was wir leiden in unserem scheinbar natürlichen, alltäglichen Leben. Es ist Teil von diesem Sterben Jesu. Auf Schritt und Tritt, sagt er. Da ist fast das sonnige Leben, von dem wir träumen, die Ausnahme. Das wäre ja schon ein Stück Himmel auf Erden. Wir glauben, das ist der Normalzustand. Paulus macht aber den Korinthern deutlich, nee. Es ist so, dass unser Leben angefochten ist, sagen wir. Wir sind immer in bestimmten Schwierigkeitssituationen unseres Alltags. Wir sind erdrückt vielleicht von Sorgen um die Kinder. Wir sind bedrückt von den Zahlen auf dem Kontoauszug. Wir sind ernüchtert und bedrückt, vielleicht auch verzweifelt in der Situation mit Arbeitskollegen. Wir sind vielleicht sogar verzweifelt an uns selbst, weil uns es nicht gelingt, so zu sein und zu leben, wie wir gerne wären. Wir kriegen bestimmte Sorgen und Probleme unseres Lebens nicht wirklich in den Griff, wie wir es gerne hätten. Und doch sagt Paulus, das alles ist zunächst einmal gehört zum Leben, wie es ist, dazu. Aber in all dem nehmen wir teil an dem, das gehört mit hinein in die Beziehung zu Jesus. Und das ist erstmal etwas Neues oder etwas anderes, was wir vielleicht entdecken dürfen, zu sagen, das Schwere und das Problematische in meinem Leben ist nicht Ausdruck meiner geistlichen Schwäche, ist nicht sozusagen der Beleg dafür für meine noch nicht wirklich vorangeschrittene Heiligung, sondern schlicht und ergreifend der Erweis dafür, dass wir im Hier und Jetzt auf dieser Erde noch unterwegs sind. Der Jesus könnte uns zuzwinkern und sagen, gell, willkommen im Leben, so ist das auf der Erde. Aber sei getrost, im Himmel wird es anders sein. Aber erst im Himmel. Und jetzt, jetzt bin ich bei dir. In all den Schwierigkeiten bin ich bei dir. Und Paulus fährt fort. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Mitten in der Not, mitten in der Schwierigkeit, mitten in den ganzen Alltäglichkeiten, die uns Mühe machen, sagt er, kann und könnt ihr, wenn ihr das hinbekommt, darauf achten und zu schauen, ihr dürft entdecken, mitten in dieser Zeit erfahren wir die Hilfe und damit den Erweis des Lebens Jesu. Wir erfahren den Trost. Wir erfahren sozusagen Hilfe. Wir erfahren ein Wort, das uns aufbaut. Wir erfahren, dass wenn wir beispielsweise nicht mehr singen können, es in uns singt. Irgendwie fällt mir ein Lied ein und ich singe. Oder wir erleben vielleicht im Alltag, wenn es schwierig ist, mittendrin, mitten im Suchen, im hektischen Kramen auf dem Schreibtisch oder wo habe ich den Zettel hingelegt, ja, statt plötzlich irgendwie ein böses Wort zu sagen, hören wir uns selber sagen, Halleluja! Was war das jetzt? Wo kam es her? Der Geist Gottes in mir setzt vielleicht mal so einen Kontrapunkt, so ein Gegenzeichen. Obwohl du suchst, obwohl du nicht findest, gelobt sei der Herr. Denn er ist da, er ist gegenwärtig und er kann dir helfen. Er lässt dich nicht los. Du bist an seiner und in seiner Hand. Er schickt dich nicht fort, wenn wir Mühe haben, wenn wir Not haben. Paulus lädt uns ein zu entdecken, dass inmitten dieser Bedrängnis wir einerseits, jetzt positiv angebunden, einerseits angebunden sind, Teilhaber haben am Leiden Jesu. Und nicht nur das, sondern dass er sagt, inmitten dem Leiden kommt Gott euch zu Hilfe, begegnet er euch mit seinem Wesen. Vielleicht mit einem trotzigen Dennoch. Und dennoch, Herr, bleibe ich an dir. Oder bei den Liedern heute, dass wir nicht nur singen, sondern laut singen. Es gibt ja Gemeinden, ich habe schon mal gesagt, es gibt Gemeinden, da weiß, da würde ich manchmal wirklich sagen, hört auf zu singen. Also entweder wir singen alle oder wir singen gar nicht. Aber so, und dann bitte genauso schnell wie die Orgel oder auch nicht. Also irgendwie, manchmal hat man den Eindruck, die Gemeinde gegen die Orgel. Ja, oder, sondern, hey, lasst uns an der Stelle trotzig, mit Mut, vielleicht gerade jetzt richtig laut singen. Und dann passiert oft etwas, dass nämlich das, was wir singen, mit einem Mal zurückfällt in mein Herz. Das, was ich gar nicht aus Überzeugung zu Beginn singen konnte, wird mit einem Mal Wirklichkeit in mir, weil das gesungene Lied durch den Geist Gottes in mir die Wirklichkeit baut, von der ich gerade sang. Paulus lädt uns ein, an dieser Stelle anders zu denken, als wir es gewohnt sind. Wir denken immer, das Schwere, das Dunkle, das Angefochtene ist alles immer nur wieder göttlich und wir sind allein und es müssen wieder ganz fröhlich werden. Inmitten all dieser Situationen und Zustände ist Gott gegenwärtig. Und gar nicht immer in dem Sinne, wie wir das auch denken, situationsverändernd. Es ist gerade schwer und der Herr macht es leicht. Nein, der Herr gibt vielleicht die Kraft, das Schwere zu tragen. Wir sind fast am Verzweifeln und wünschen uns, es wird sich alles auflösen. Aber Gott zeigt uns inmitten der Hektik plötzlich klar nur den nächsten Schritt. Und der Rest ist weiter Nebel. Toll, oder? Manchmal wünsche ich mir, Herr, zeig mir doch mal alles. Und ich denke, dass Gott eigentlich jedem ins Herz sagen würde, das hältst du gar nicht aus. Vertrau mir. Leg deine Hand in meine Hand und lass uns durch dein Leben gehen. Ich bin dabei. Mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Mitten in unserem sterblichen, irdischen Leben soll sich zeigen, dass es in uns eine Hoffnung gibt, in uns eine Quelle gibt durch den Geist Gottes, der uns in dieser Zeit mit diesen Anfechtungen anders umgehen lässt. Und es ist manchmal ja so in unserem Alltag, dass Menschen fragen, sie sind immer so ausgeglichen. Oder sie wirken immer so ausgeglichen. Dann ist das, was der andere mitbekommt. Man kann sich freuen, kann sagen, ja, Amen dazu. Aber ich weiß in meinem Inneren, das ist nicht immer ausgeglichen. Das ist umkämpft, das ist angefochten. Und doch ist es für den anderen spürbar, in dir und bei dir ist etwas anders. Wenn das so ist, möge es so sein. dann sind wir, ohne viel zu reden, ein lebendiges Zeugnis oder ein Hinweisschild auf die Quelle, aus der wir leben. Wo Licht ist, ist auch Schatten, so habe ich gesagt, heißt die Predigt. Und das bedeutet, dort, wo wir mit Jesus leben, und nicht nur dort, wo wir mit ihm leben, sondern in dieser Welt, ist das Leben schattig. Es ist gezeichnet von Mühe, von Not, von Endlichkeit und am Ende vom größten Feind des Lebens, vom Tod. Und davon kann sich niemand mit noch so viel Geld freikaufen. Was nützt ihm all das Geld? Dem König von Saudi-Arabien. Gestorben ist er auch. Gestorben ist er auch. Und man könnte jetzt, ohne sich darüber lustig zu machen, aber manchmal hat man den Eindruck, viele Menschen geben unendlich viel Geld und Energie, um bis ins hohe Alter nur arztfrei, fit und gesund zu sein. Und eines der Graffitis, die man manchmal so an Straßen gesprüht findet, hat mich mal richtig zum Schmunzeln gebracht. Wer gesund stirbt, ist auch ganz tot. Da dachte ich, Amen dazu. Wer gesund stirbt, ist auch ganz tot. Es gehört in unser Leben. Wir können daran nichts ändern. Aber die Frage ist, ist damit alles zu Ende? Und mir ist eines aufgefallen, in den letzten 2 Jahren besonders. Wir können, während wir leben, noch so lustig über die Botschaft des Evangeliums hinweggehen, dass das alles nichts ist, ich glaube nicht an Gott und die Welt ist entstanden aus sich selbst, Peng und Urknall, tralala. Das ist mir alles so wie Jacke und Hose. Aber eins habe ich festgestellt, wenn gestorben wird, steht die Frage plötzlich im Raum, wo ist der andere? Sehe ich ihn wieder? Gibt es eine Hoffnung? Wenn ja, welche? Sag mir, dass es danach etwas gibt, was mir hilft, jetzt in der Trauer klarzukommen. Und da muss man manchmal sagen, wenn du an nichts glaubst, was danach kommt, dann ist da auch nichts. Dir jetzt Angst zu machen und zu sagen, doch, da ist was. Da ist einer, der nach dir fragt und sagt, Herr, was hast du mit deinem Leben gemacht? Die Fragen brechen auf. Und die Bibel lädt uns ein, an dieser Stelle in dem Licht dieser Fragen unser Leben zu begreifen und zu erfassen, welchen Schatz Gott in unser Leben gegeben hat. Das bedeutet nicht, dass heute wir alle auf Tabors Höhen laufen, alle in der Sonnenseite, immer fröhlich unterwegs. Das Leben ist, wie es ist. Das Leben hat Höhen, das Leben hat Tiefen, das Leben hat Nöte und Anfechtung. Und in unserem Christsein bleiben diese Dinge präsent und sind da. Sie haben unterschiedliche Namen, aber in jeder Familie christlich geprägt gibt es Sorgen, gibt es Nöte, gibt es Ärger, gibt es Bedrückung unterschiedlicher Intensität in unterschiedlichen Namen, aber es gibt sie. Und Paulus würde sagen, damit hast du Teil an dem, wofür Christus gestorben ist, an der gefallenen Schöpfung. Du hast Teil am Sterben Jesu. Es ist ein Stück von dem, was Jesus tot gemacht hat. Aber du sollst auch wissen, dass am Ende der Zeit wir auf die Herrlichkeit zugehen. Wenn wir das Kapitel zu Ende lesen, dann lesen wir in Vers 14, denn wir haben den Blick nicht, wie heißt es dort? Moment. Wir richten unseren Blick, Vers 18, nicht auf das, was wir sehen, also auf das Irdische, was jetzt noch, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare bleibt ewig. Und dann sagt Paulus im nächsten Kapitel, dass wir auf die himmlische Heimat zugehen. Wir sind schon hier und jetzt erlöst. Gott nimmt uns an und damit wir das aushalten, damit wir nicht ständig wie Stehaufmännchen für uns glauben müssen, bin ich erlöst, bin ich nicht erlöst, bin ich erlöst, bin ich nicht erlöst, habe ich die volle Punktzahl, ja oder nein, wie kriege ich Abzüge, sagt Gott, Mensch, glaub es mir doch, ich habe dich erlöst. Und weil ich dich erlöst habe, jetzt lauf. Manche Menschen leben so, damit Gott irgendwann sie im Himmel annimmt. Wir müssen uns anstrengen, damit wir vielleicht in den Himmel kommen. Das schaffen wir nicht. Gott würde sagen, ich habe dich erlöst. Du gehörst schon zum Himmel. Jetzt streng dich an. Das macht Sinn. Ich habe dich erlöst. Du bist mein. Komm, lass uns zusammen durch dein Leben gehen. Daraus wird ein Lebensweg, in dem ich durchscheinen kann mit meinem Wesen, mit meinem Licht, mit meiner Freude, mit meinem Trost. Am ersten Kapitel des zweiten Korintherbriefes sagt der Apostel Paulus in Vers 3 des ersten Kapitels: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. Er schenkt uns Trost in all unserer Trübsal, damit wir unsererseits die zu trösten vermögen, die in allerlei Trübsal sind. Und zwar genau mit dem Trost, den Gott uns gegeben hat. Wir leben in einer Zeit, wir leben immer angefochten. Aber in dieser schwierigen, angefochtenen Situation kommt Gott uns entgegen und tröstet uns. Mit dem Gedanken und der Bitte, dass wir wach genug sind, das zu sehen und zu lesen, damit wir andere trösten können mit dem Trost, den wir empfangen haben. Ich wünsche uns das, dass wir das entdecken. Dass unser Leben so wie es ist, mit Höhen und Tiefen, einfach Leben ist. Und dass da, wo wir Christus angenommen haben in unser Leben, er mit uns dort durchgeht und uns seine Kraft gibt. Zum Tragen, Hoffnung gibt, zum Aushalten, Vorfreude gibt auf den Himmel. Dass er uns an die Hand nimmt und sagt, komm, noch ein Schritt, ich gehe mit. Bleib nicht stehen. Wir gehen zusammen. Und erlöst bist du. Geliebt bist du. Zu mir gehörst du. Glaub's mir. Und dann lass uns gehen. Und dieses Angebot und diese ausgestreckte Hand Gottes, die wünsche ich uns, dass wir sie ergreifen, dass wir sie fest ergreifen und nehmen und dass wir ihm glauben und sagen, ja Herr, mit dir gehen wir weiter. Wir bleiben nicht stehen. Amen.